Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, einige auffallende, besondere Psalmstellen zu besprechen, die einem beim Bibellesen auffallen. Und ich habe heute ein Wort aus Psalm 29. Da heißt es, die Stimme des Herrn geht über den Wassern. Der Herr der Ehren donnert. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern im Libanon. Die Stimme des Herrn erregt die Wüste, der Herr erregt die Wüste Kadesh. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In diesem Sommer bin ich mit meiner Frau einmal in einem todeinsamen Gebirge gewandert. Und da überfiel uns ein Gewitter. Das ist schon so eine Sache im Hochgebirge, ein Gewitter. Wir hatten Zuflucht gesucht unter einem überhängenden Felsen. Und da erzählte mir meine Frau, dass ihr Großvater immer diesen Psalm gelesen hätte, wenn ein Gewitter war. Diesen Gewitterpsalm hier, wo es in einer modernen Übersetzung heißt, die Stimme des Herrn erschallt mit Macht, die Stimme des Herrn erdröhnt in Pracht. Dieser Psalm 29 ist in unseren Bibeln überschrieben, Herrlichkeit Gottes im Gewitter. Ich nicht. Wissen Sie, wenn man ihn im hebräischen Urtext liest, dann merkt man, dass bis in die Lautmalerei hinein dieser Psalm ein Gewitter darstellt. Siebenmal heißt da Kol Yahweh, die Stimme des Herrn. Man hört förmlich die Donnerkrachen, Kol Yahweh. Man sieht, wenn man das liest, förmlich die Blitze sprühen. Man sieht, wie der Sturm die Bäume zersplittert. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern des Libanon. Und so kann man den alten Opa verstehen, der beim Gewitter das vorgelesen hat. Ist immer noch besser als... Ja. Nun, meine Freunde, trotzdem bin ich überzeugt, dass hier in diesem Psalm 29 gar nicht von einem Gewitter die Rede ist. Ich bin überzeugt, dass wir hier biblische Bildersprache vor uns haben. Es gibt eine biblische Bildersprache, die durch die ganze Bibel sich durchzieht. Auch ein Stück davon, dass der Heilige Geist hier am Werk ist und die 60 verschiedenen oder mehr Schriftsteller inspiriert hat. Siebenmal steht hier, sagte ich, siebenmal die Stimme des Herrn. Meine Freunde, ich bin überzeugt, dass die Stimme Gottes nicht der Donner ist. Der redet sehr unklare Worte. Habt ihr schon mal verstanden, was der Donner sagt? Ich nicht. Sondern die Stimme unseres Gottes ist sein Wort. Sein sehr klares Wort. Sein sehr deutliches Wort, wie wir es in der Bibel haben. Und wie ich euch gern verkündigen möchte. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute hier im Gottesdienst, die werfen mir immer vor, Pastor Busch, du trägst da was rein, was gar nicht drin ist. Da ist doch nun vom Gewitter die Rede und da sagst du, da ist vom Worte Gottes die Rede. Nun, diesmal bin ich ja so wirklich gut dran, denn ich kann mich auf den berufen, dem in der evangelischen Kirche ja wohl kaum einer zu widersprechen wagt, auf Luther. Luther sagt in der Auslegung zu diesem Psalm 29, Dieser 29. Psalm ist eine Weissagung von dem Evangelium. Wie das soll in aller Welt mit Gewalt erschallen. Luther hat das begriffen, natürlich, dass die Stimme des Herrn, das ist sein Wort der Heiligen Schrift. Das ist ein klares und deutliches und vernehmliches Wort. Nicht der deutsche Spießbürger, der sagt, ich gehe in den grünen Wald, da höre ich Gott. So verwischt und verworrene Sachen. Glaubt ein Christ nicht. Der Donner ist auch ein verwischtes Wort. Hier ist ein klares Wort. Die Stimme des Herrn ist Gottes Wort. Es gibt einen alten englischen Auslänger, Carryl, von dem ich ein gutes Wort zu diesem 29. Psalm fand. Ein sehr geistreiches Wort, da sagt er, es handelt sich hier um Gottes Wort, das ist die Stimme des Herrn. Es ist mehr von königlicher, göttlicher Macht in dem Donner des Wortes, als in dem Wort des Donners. Hier ist also die Rede in diesen Textworten von der Macht des Wortes Gottes. Ich will die drei Verse noch mal lesen, die ich vorgelesen hatte. Die Stimme des Herrn geht über den Wasser. Doch Herr der Ehren donnert. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern im Libanon. Die Stimme des Herrn erregt die Wüste. Die Macht des Wortes Gottes schreiben wir als Überschrift über den Text und die Predigt. Ich bin überzeugt, dass hier eine Menge sitzen, die niemals angefangen haben, für sich die Bibel zu lesen. Wenn sie nicht von heute ab das tun, habe ich vergeblich gepredigt. Die Macht des Wortes Gottes. Drei Teile hat meine Predigt. Erstens, es geht über den Wasser. Die Stimme des Herrn geht über den Wasser. Sehen Sie, in der biblischen Bildersprache sind die großen Wasser, die Meere, ein Abbild, ein Gleichnis der Völkerwelt. Wie das Meer nie ruhig ist, auch in ruhigsten Tagen immer eine Dünung hat, so ist die Völkerwelt nie ruhig. Es ist immer eine Bewegung drin. Es ist ein wundervolles Bild, die Völkerwelt gleich, oder wie man das Meer gleich der Völkerwelt. Und nun kann ich mir es nicht versagen, Ihnen einfach mal eben vorzulesen, was Luther in seiner Psalmenauslegung, in seiner drastischen Sprache zu diesem Wort sagt, die Stimme des Herrn geht über den Wassern, der Gott der Ehren donnert. Da sagt Luther, die Stimme des Herrn, das ist die Stimme des Evangeliums, geht auf den Wassern. Die Wasser sind die Völker und Königreiche. Da prangt das Evangelium herrlich daher. Hier heißt es weiter, sagt Luther, der Gott der Ehren donnert. Das ist, Gottes Zorn wird offenbar vom Himmel. Siehe, also tut Gottes Wort, dass es die ganze Welt antastet, greift Herrn und jedermann ins Maul, schilt und verflucht all ihr Wesen. Alle sollen sich demütigen und zu Fuß fallen der Lehre von Christus oder sollen kurzum zum Teufel verdammt werden. Das dürfte ich nicht tun, sagt Luther. Aber Gottes Wort geht also, donnert und blitzt und stürmt wieder große und mächtige Berge und schlägt rein, dass es Rauch zerschmettert alles, was stolz und ungehorsam ist. So geht Gottes Wort. Und wiederum als ein fruchtbarer Regen begießt und stärkt es, was matt und krank ist. Soweit Luther. Eine Sprache, ne? Es ist nicht übertrieben, so ist es. Die Stimme des Herrn geht über den Wassern. Das will also sagen, Gottes Wort geht über die Völkerwelt. Und über alle Wellen und Weiten der Völkerwelt. Das Evangelium muss auskommen zu allen Völkern. Das können wir sehr schwer fassen. Das geht nicht in den Kopf des Menschen. Sehen Sie, als Hitler regierte, da wurde es bei uns mit lauter Stimme verkündigt. Das Christentum ist eine asiatische Religion. Das kommt da aus dem Nahen Orient. Das passt nicht für blonde Arier. Und die blonden Arier mit schwarzen Haaren und Schrumpfgermanen glaubten es, nicht? Ja. Oh Gott, was kann man, manchmal können Verzweiflung packen sein, nicht? Was werden sie noch alles glauben? Verzeihen Sie, manchmal gehen wir im Blick auf die Geschichte die Nerven durch. Ja. Heute schreien umgekehrt die asiatischen Völker. Das Christentum ist eine Sache des weißen Mannes. Das ist eine abendländische Geschichte. Das passt nicht für uns Asiaten. Lasst uns Buddhisten sein. Sie irren sich alle. Die Stimme des Herrn geht über den Wassern. Das heißt, das Wort Gottes geht zu den Völkern und ist für alle Völker da. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt. Ich möchte es allen Friedensbesprechungen, Konferenzen hinschreiben. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Sehen Sie, ich muss Sie nun zusammen in diesem Zusammenhang hinweisen auf eine merkwürdige Verheißung des Herrn Jesus. Auf ein merkwürdiges Wort aus seinem Munde. Da spricht er, dass er einmal wiederkommen wird in Herrlichkeit. Dass die Zeit zu Ende geht. Dass er in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Dass jeder ihn sieht. Und da gibt er einige Zeichen, die vorangehen müssen. Und eins der Zeichen ist, das Evangelium muss gepredigt werden allen Völkern. Es ist nicht, dass alle Völker sich bekehren sollen, aber dass kein Volk ist, dem es nicht gesagt ist. Und nun achten Sie einmal, bei den letzten großen Missionskonferenzen wurden Karten auf den Tisch gelegt. Und da wurde einmal ausschließlich festgestellt, welche Völker das Evangelium noch nicht bekommen haben, wo die Bibel und die Botschaft vom lebendigen Gott nicht hingekommen ist. Und es wurde beschlossen, nun diese letzten Völker in Angriff zu nehmen. Ein merkwürdiges Zeichen, dass die Weltzeit zu Ende geht. Sehen Sie, das ist die Auslegung dieser Beschlüsse moderner Missionskonferenzen, ist die Auslegung zu diesem Wort. Die Stimme des Herrn geht über den Wassern. Gottes Wort geht über das Meer der Völkerwelt. Über alle Wellen und Wogen und Weiten der Völkerwelt. Und wenn es über die ganze Welt ergangen ist, dann kommt der Herr wieder. Wir wollten sprechen von der Macht des Wortes Gottes. Ein zweites möchte ich jetzt sagen. Das Wort Gottes erregt die Wüsten. Aber ich glaube, wir müssen doch hinten ein paar Fenster aufmachen, oder irre ich mich sehr? Ja, wenn Sie hinten das Fenster gleich sieht, also auf der Galerie dürfen nur wetterfeste Leute sitzen, nicht? Machen Sie ein paar Fenster auf, hier unten fangen wir an mit dem... So, danke. Das Wort Gottes erregt die Wüsten. Darf ich Sie daran erinnern, dass also hier biblische Bildersprache ist? Als ich mit jemand von dieser Predigt sprach, da fragte mich so ein Junge, worüber Prediensonntag, da habe ich gesagt, das Wort Gottes, die Stimme des Herrn erregt die Wüste. Da sagt er, denken Sie dran, bitte, dass die Wüste nicht tot und leer ist, sondern dass da ein Film gibt, die Wüste lebt. Ich sage, ich denke daran nicht mehr. Aber es soll uns jetzt nicht berühren. Immerhin eine nette Mitarbeit der Gemeinde. Da gibt es vom Sandfloh bis zum Löwen lebt die Wüste, nicht wahr? Das Wort Gottes erregt die Wüste. Ich darf daran erinnern, dass hier biblische Bildersprache ist. Und mit der Wüste sind gemeint die toten, unbekehrten Herzen. Die toten, unfruchtbaren, unbekehrten Herzen. Wie sie auch hier dazwischen sitzen, haufenweise. Das ist Wüste. Ich will ein Beispiel sagen. Der Missionsdirektor, der Kleine von der Rheinischen Mission, erzählte bei der Terstigen-Zruh-Konferenz in Mülheim eine Geschichte aus Bonn. Es studieren in Deutschland 29.000 mohammedanische und buddhistische Studenten. Was meinen Sie, was die von Deutschland mitkriegen? Ja? 29.000. Und da ist so ein mohammedanischer Student, hat ein Zimmer in einem Haus und eines Tages fragt er seinen Gast, seinen Hauswirt, was haben Sie eigentlich für eine Religion? Und da sagt der, ich bin ein Christ. Und da sagt der mohammedanische Student, da merkt man aber gar nichts von. Wie äußert sich das? Und da sagt der Bonner Hauswirt, doch, also wissen Sie, ich gehe immer an Weihnachten meiner ganzen Familie in die Kirche. Und da sagt der Mohammedan-Student, das muss aber eine sehr billige Religion sein. Ich breite 5-mal am Tag meinen Gebetsteppich aus und rufe Allah an. Und sie gehen einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche. Es muss eine sehr billige Religion sein, die sie haben. Hat er recht? Hat er sehr recht. Lieben Freunde, hier haben Sie das Bild der Wüste bei beiden. Bei beiden. Der junge Mohammedaner, der sein Gebet wie ein Werk verrichtet, nicht wie ein Kind mit dem Vater spricht und sich rühmt seiner Werke. Und der Bonner Bürger, von dem wir gar nicht zu reden brauchen. Dass das Wüste ist, das begreift ja jeder, nicht? Hoffnungsloser Fall. Können Sie sich denken, dass manchmal ein Pastor in der stillen Nachtstunde, wenn er nicht schläft, das Grauen packt, ob das nicht alles hoffnungslos sei, was wir tun? So viel Selbstgerechtigkeit, ich bin doch richtig, und so viel Gleichgültigkeit, und so viel Tod, und so viel Sünde, ist das nicht ein hoffnungsloser Fall, diese Wüste? Nein, es ist kein hoffnungsloser Fall. Die Stimme des Herrn erregt die Wüste. Hier ist gesagt, dass Gottes Wort so stark und mächtig ist, dass es den Tod belebt und lebendig macht. Gut, wenn die Wüste unserer toten Herzen also nach Disney also auch noch belebt ist, vom Sandfloh bis zum Löwen, es ist allerhand böses Getier in unseren Herzen. Darüber ließ sich viel sagen, nicht? Die Stimme des Herrn erregt die Wüste. Macht sie grün und macht alles neu. Meine Freunde, ich stünde nicht hier auf dieser Kanzel, wenn ich nicht selber erfahren hätte, dass das Evangelium von Jesus mein totes, unfruchtbares Wüstenherz verwandelt hätte, dass ich ihm glauben kann und ihm gehören darf und ihm grünen darf. Oh, diese gewaltige Stimme des Herrn. Verstehen Sie, an diesem Vers wird deutlich, dass nicht vom Gewitter die Rede ist. Nicht? Ein Gewitter geht über eine Wüste hin, da regt sich nichts in der Wüste. Dass hier vom Worte Gottes die Rede ist. Dieses mächtige Wort Gottes. Ich muss einen Moment eben einschieben und von seinem Inhalt reden. Wissen Sie, was hier drin steht? Ich will es mit 2 Bibelworten sagen. Eins aus dem Alten und eines im Neuen. Doch er donnert, da steht Jeremia 2, Vers 19, du musst erfahren und inne werden. Du musst erfahren und inne werden. Du abendländische Welt musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten. Wie geht da Gottes Stimme wie ein schrecklicher Donner, nicht? Und wie lieblich klingt diese Stimme des Herrn, dieses Wort Gottes. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, diese Wüste, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, diesem Jesus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses Wort Gottes, vom Zorn und von dem Heil Gottes erregt die Wüste der toten Herzen. Ich fand dieser Tag ein wundervolles Beispiel für das, was ich jetzt sagen will. Also einer der bedeutendsten Prediger Frankreichs, katholischer Prediger Frankreichs, war Jean-Baptiste Massillon. Massillon. Dieser Jean-Baptiste Massillon ist der Mann gewesen, der Ludwig dem 14. die Leichenrede halten musste. Und das ist vielleicht das einzige Mal gewesen, wo über diesen Mann die Wahrheit gesprochen wurde, über diesen schrecklichen Menschen. Dieser Jean-Baptiste Massillon hat den Mut gehabt zu sagen, dass die Bartholomäusnacht, diese Ermordung der Hugenotten, die größte Ungerechtigkeit der Weltgeschichte war. Was für einen katholischen Prediger ja immerhin eine tapfere Angelegenheit ist. Und dieser Jean-Baptiste Massillon, ein Mann, der dem Evangelium unerhört nahe stand, der erzählt von sich, und an dieser Stelle seiner Biografie spricht er gleichsam ein Gebet. Großer Gott, wie habe ich mich bemüht, dir zu entrinnen. Weit hinweg von allen Kanälen, die mir die Wasser der Gnade zuführen konnten. Getrennt von allem, deren überführendes Zeugnis mich von der Sünde hätte zurückhalten können. Eben dort, großer Gott, wohin, wie ich dachte, deine Gnade nicht reichte, dort, wo ich straflos sündigen könnte und wollte, eben dort in jener Wüste ergriff mich deine Stimme und warf mich dir zu Füßen. Eben dort in jener Wüste, er braucht das Wort, hier aus dem Psalm 29, in jener Wüste Sünde und Gottlosigkeit und Fernverbot, da ergriff mich deine Stimme und warf mich dir zu Füßen. Ah, sind hier Menschen der Wüste, leben fern, fern vom lebendigen Gott, die nichts wissen vom Bibellesen, vom Beten, sondern sich freuen im Herrn, von einem neuen Leben, von Liebe zum Nächsten, die nichts davon wissen, vom Heiligen Geist, von Wiedergeburt. Ich sage ihnen doch, Herr, kann seine Stimme in ihre Wüste dringen lassen. Und wie bei Massillon, sie ihm zu Füßen werfen. Das, was hier gemeint ist, die Stimme des Herrn erregt die Wüste, steht in einem Liedervers so. Deines Wortes stille Kraft ist die neue Menschenschaft. So mächtig ist Gottes Wort. Ich habe mir ausgedacht, wenn in diesem armen Westdeutschland, das ja immer mehr auf den Hund kommt und gottloser wird, nicht? Wir haben nur noch ein paar Höhepunkte, das ist der Karneval und Himmelfahrtsfest als Vatertag, das sind die großen Tage des deutschen Volkes, nicht? Wenn in diesem armen deutschen Volke nur noch eine einzige Bibel übrig bliebe und die wäre in einem Museum hinter Glas und Rahmen verschlossen, dann ginge von dieser Bibel doch eines Tages eine Lebensbewegung aus. Dann wird der Wärter nachts heimlich sie rausholen und lesen müssen und weiter sagen von dem, was er gehört hat, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Sünder können Frieden mit Gott kriegen. Wir haben ewigen hohen Priester. Hier ist Heil Gottes. Von dieser einen verschlossenen Bibel wird eine Lebensbewegung ausgehen. Lass mich noch kurz ein Drittes sagen. Die Macht des Wortes Gottes. Es geht über den Wassern der Völker, über den Meer der Völkerwelt. Es erregt die Wüste. Und das Dritte. Das Wort Gottes zerbricht die Zedern des Libanon. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern im Libanon. Meine Freunde, ich erinnere Sie wieder daran, dass hier biblische Bildersprache ist. Und in der ganzen Bibel ist die, in der biblischen Bildersprache, die Zeder auf dem Libanon, dieser besonders hohe, stolze Baum, ein Bild des hochmütigen Herzens. So heißt zum Beispiel im Propheten Jesaja, der Tag des Herrn wird gehen über alles Hoffärtige und Hohe, über alle hohen und erhabenen Zedern des Libanon. Verstehen Sie, die Zeder, dieser schöne hohe Baum, das ist das Bild des hoffärtigen Herzens. Nun sind wir ja alle hochmütig, nicht? Die älteste Oma und das kleinste Kind ist hochmütig, nicht? Mama, sieh mal, was ich kann. Und die älteste Oma, sieh mal, liebe Welt, was ich leide. Von Nachbarn und von meinen Ischias und was weiß ich. Wir müssen wissen, dass unser Hochmut der einfachen Akzidenzen, das gehört zu unseres natürlichen Herzens ist, Gott ein solcher Greuel ist, vor Gott so sehr Sünde ist, dass in der Bibel steht, Gott widersteht den Hoffärtigen, wie manch einer die Hand Gottes gegen sich und ahnt es gar nicht. Gott widersteht den Hoffärtigen, dass er einer, ich tue Recht und scheue niemand, und weiß nicht, dass im Augenblick Gottes Hand ihm widersteht, diesem hoffärtigen Narren. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun, von Natur sind wir nicht demütig, und ich bin froh, dass die Stimme des Herrn, das Wort Gottes, imstande ist, unseren Hochmut zu zerbrechen. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern des Libanon. Da steht vor meiner Seele das Bild des späteren Apostel Paulus. Er hieß in seiner Jugend Saulus. Ein hochmütiger junger Mann. Und er hatte Grund. Ich kenne so viele Hochmütige, die haben überhaupt keinen Grund, ne? Da laufen kleine Mädchen um, haben einen wilden Schwertspann, bilden sich was drauf ein, das ist überhaupt kein Grund. Aber der Paulus hat einen Grund, nicht? Hochmütig zu sein. Als junger Mann schon Ratsherr, eine Karriere, klug, gebildet sowohl in der Gelehrsamkeit Israels als in der Welt Griechenland. Und untadelig, da waren keine dunklen Geheimnisse. Der hatte Grund, hochmütig zu sein. Wer war's? Eine stolze Zeder auf dem Libanon. Und ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, wie auf dem Wege nach Damaskus doch erhöhte Herr Jesus ihm erscheint. Er sagt ihm einen Satz. Ein Wort. Saul, was verfolgst du mich? Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern auf dem Libanon. Dieses eine Wort genügt, dass der Saulus, der hochmütige junge Mann, am Boden liegt, zerbrochen wird. Das ist der Anfang einer ganz großen Wandlung, wo aus dem hochmütigen Pinsel ein begnadigtes Kind Gottes wird, das das Kreuz Jesu rühmen kann. Ich wüsste nicht zu rühmen unter euch als das Kreuz Jesu Christi. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern auf dem Libanon. Ach, möchte unter uns geschehen, dass hochmütige Herzen zerbrochen werden. Ich denke an den David. Da sitzt der Großmächtige auf seinem Thron, eine schöne Zeder des Libanon. Als der Prophet Nathan zu ihm kommt. Er will erst nicht verstehen, was dieser Mann Gottes von ihm will, der ihm schließlich unüberhörbar ein Wort Gottes sagt, du bist der Mann, der Ehebrecher, der Verworfene, dem Gott widersteht, du bist der Mann. Da ist die Zeder zerbrochen. Da sieht dieser David seinen verlorenen Zustand, sein böses Herz, die Schrecklichkeit seiner Sünde. Und er sucht die Gnade und findet sie. Das ist schon eine große Sache. Wissen Sie, manchmal denke ich, unsere Kirche weiß gar nicht, was sie hier hat mit diesem Wort Gottes. Dass sie selber viel zu harmlos umgeht mit Dynamit. Ich muss zu Ende kommen. Lassen Sie mich zum Schluss zwei Bemerkungen sagen. Das erste ist dies. Die Stimme des Herrn ist Gottes Wort. Oh, meine Freunde, Gottes Wort ist nicht nur das Wort in der Bibel, sondern es ist noch viel vernehmlicher zu uns gekommen. Gottes Wort hat Gestalt angenommen, ist Mensch geworden, Fleisch geworden, sagt die Bibel, im Jesus. Das Wort Gottes war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Alles, was ich sagte, ist von Jesus gesagt, dem Sohne Gottes, der in Bethlehem der Krippe lag, der am Kreuz hängt für uns alle und der auferstanden ist von den Toten. Dieser gewaltige Jesus, die Welt täusche sich nicht in Jesus. So, und das Zweite, was ich zum Schluss sagen möchte, damit möchten wir wirklich schließen. Es hat mal ein Mann einen Hebräerbrief geschrieben, wir wissen nicht, wer es war. Da hat er ein Wort gesagt, das will er uns Leuten aus dem Jahr 59 heute Morgen sagen. Das heißt so, sehe zu, Sehet zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, die Stimme des Herrn. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Und nun wollen wir beten. Oh, ich danke dir, Herr, dass deine Stimme geht über die Wüste dieser Welt und über die Meere der Völkerwelt. Und nun lass doch deine Stimme, Herr, in unserem Herzen ganz mächtig werden. Zerbrich die Zedern unseres hochmütigen Herzens. Decke alles auf. Aber Herr, gib, dass unser Leben nicht verrinnt, ehe wir die Stimme gehört haben. Amen.